Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Willkommen am Samstagabend zu den Tagesthemen. Hoffnung machen auf ein baldiges Kriegsende, mit dem die Ukraine gut leben kann. Das scheint für den ukrainischen Präsidenten die ganz große Mission, in der er dieser Tage wieder unterwegs ist. Bevor er morgen mit US-Präsident Trump in Florida über einen von Kiew bearbeiteten Plan zur Beendigung des Krieges sprechen wird, hat er heute den kanadischen Premierminister Carney getroffen und sich mit seinen europäischen Verbündeten beraten. Zelensky will sich abstimmen, so gut es geht. Die Botschaft: Die Ukraine ist nicht allein, sondern Teil einer starken Allianz. Ob Russland sich diesmal davon beeindrucken und gar zu Kompromissen bewegen lässt? Die Zweifel sind groß. Vergangene Nacht gab es wieder massive russische Angriffe auf Kiew. Und von dort berichtet Judith Schacht.
Explosionen mitten im Wohnviertel in Kiew heute Morgen. Auf Social Media werden diese Videos gepostet. Begonnen hat der russische Angriff auf die ukrainische Hauptstadt gegen 1 Uhr morgens. Erst nach knapp 10 Stunden endete er. Laut Behörden gab es Tote und mehr als 30 Verletzte. Viele Gebäude wurden beschädigt. Wir frühstückten gerade und hörten nichts kommen. Dann gab es einen Knall und alles stürzte ein. Wir gingen auf den Flur, dann nach draußen. Wir hatten Angst davor, was als nächstes passiert. Bei winterlichen Temperaturen suchen viele Menschen Schutz in der Kiewer Metro. Tatsächlich wurde das gesamte Zentrum von Kiew mit Drohnen angegriffen. Wir sprechen hier von der Tatsache, dass die Russische Föderation damit signalisiert, dass sie die Eskalation in diesem Krieg vorantreibt, dass sie diesen Krieg nicht beenden will, sondern uns ins Chaos stürzen will, nicht nur im Energiebereich, sondern uns am Ende dieses vierten Kriegsjahres einschüchtern will. Russland hat mehr als 500 Drohnen und 40 Raketen auf die gesamte Ukraine abgefeuert. Auch die Stadt Slowjansk in der Region Donetsk nahe der Front trifft es. 3 Bomben schlagen dort ein. 40 Häuser werden beschädigt, manche bereits zum wiederholten Mal. Gegen 23 Uhr gab es einen Einschlag, ungefähr, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Alles zersplitterte, die Explosion war so heftig, dass der ganze Hof mit Glassplittern übersät wurde. Wir brauchen dringend Hilfe, wir brauchen etwas, um die Fenster zu vernageln. Schon 2-mal musste ich die Fenster austauschen, das ist jetzt schon das 3. Mal. Weil Russland seit Wochen die Energieinfrastruktur der Ukraine angreift, wird es immer schwieriger, diese zu reparieren. Viele Ukrainer sitzen daher stundenlang ohne Heizung im Dunkeln. In dieser angespannten Lage ist der ukrainische Präsident Zelensky heute von Polen aus in Richtung Kanada aufgebrochen. Von dort aus geht es weiter in die USA zu einem Treffen morgen mit US-Präsident Trump in Florida, um über den Friedensplan zu verhandeln.
Und dazu Sarah Schmidt in Washington. Sarah, wie läuft denn dieses Treffen morgen genau ab?
Das Treffen wird in der Residenz von Donald Trump in Mar-a-Lago stattfinden. Da ist Donald Trump jetzt über die Weihnachtstage gewesen. Es soll um 15 Uhr Ortszeit beginnen. Das ist 21 Uhr deutscher Zeit und es verdichten sich die Hinweise, dass es danach auch eine Pressekonferenz der beiden geben soll. Zelensky ist wohl schon auf dem Kontinent angekommen. Es hat ein Treffen in Kanada gegeben zwischen ihm und dem kanadischen Premierminister Carney und der hat Zelensky weitere Wirtschaftshilfen zugesichert. Und Zelensky hat noch mehr Rückenwind und Rückendeckung bekommen, denn es hat eine Telefonschalte gegeben zwischen Zelensky und auch den europäischen Staats- und Regierungschefs. Da war auch der Bundeskanzler dabei, heißt es aus Berlin, und die Spitzen von NATO und EU. Und die haben Zelensky auch öffentlich nochmal ihre Unterstützung ausgedrückt. Die Europäer werden morgen nicht mit am Tisch sein, aber Zelensky hat schon angekündigt, dass er sie briefen will, sobald das Treffen mit Donald Trump zu Ende ist.
Mhm. Sarah, und nun ist es ja immer die große Frage bei all diesen Verhandlungen, bei all diesen Beratungen, bei all diesen Gesprächen, was ist von dem Treffen morgen zu erwarten?
Also es wird um die Sicherheitsgarantien gehen. Die sind ja überlebenswichtig für die Ukraine. Es hatte ja erst vor ein paar Tagen Gespräche gegeben zwischen amerikanischen Vertretern und einer russischen Delegation und ukrainischen Vertretern und einer amerikanischen Delegation. Jetzt kommt Zelensky selbst zu Trump. Insofern ist das jetzt ein Treffen auf einer höheren Ebene. Allerdings auf dem Weg zu einem Waffenstillstand ist das jetzt, würde ich einschätzen, kein großer Schritt, denn dafür müssten die Russen auch mit am Tisch sitzen. Und die Angriffe machen ja doch sehr deutlich, welche Position Russland gerade einnimmt. Trotzdem hat Donald Trump gesagt, er sehe gute Chancen. Er hat aber auch in Richtung Zelensky in einem anderen Interview, das gestern veröffentlicht wurde, sehr deutlich gemacht, wo Zelensky steht. Donald Trump hat nämlich gesagt, Zelensky hat nichts, wenn er Donald Trump das nicht absegnet.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Sarah Schmidt in Washington. Dankeschön. So, und wir wollen jetzt nicht unbedingt in die Zeit zurückkehren, als die Telefonwählscheibe den Anschluss zu anderen Menschen herstellte, aber damals, als die Community noch Freundeskreis hieß, konnte man sich immerhin nicht in der digitalen Vielfalt von zig Social-Media-Plattformen verheddern und damit oft auch den Überblick darüber verlieren, bei welchen Firmen die persönlichen Daten eigentlich landen. Der Chaos Computer Club hat nun zu einem monatlichen digitalen Unabhängigkeitstag aufgerufen, was nicht heißen soll, wieder mit der Wählscheibe zu telefonieren, sondern die eigenen genutzten Plattformen und deren Strukturen auch mal kritisch zu hinterfragen. Svea Eckert.
Ein Buchautor auf der Bühne des Hacker-Kongresses. Marc-Uwe Kling, bekannt für die Känguru-Chroniken, liest am Abend aus seinen Werken. Dann am Schluss kommt der Aufruf gemeinsam mit dem Chaos Computer Club zum ersten digitalen Unabhängigkeitstag.
Am 4. Januar ist der erste DIT, der erste Digital Independence Day.
Ich bin dazu gekommen, weil ich mir sehr große Sorgen um unsere Demokratie mache und damit um unsere Freiheit, weil Freiheit kann es nur in Demokratie geben. Und die Art und Weise, wie die Plattformen gerade arbeiten, zerstört unsere Demokratie und damit unsere Freiheit. Und wir müssen uns aus dieser Umklammerung lösen.
Statt WhatsApp von Meta besser Signal als Nachrichtendienst nutzen oder statt X von Tech-Milliardär Elon Musk umziehen zum dezentralen Mastodon. Viele Organisationen machen mit beim D-Day, darunter Safe Social, Verdi Hamburg oder Wikimedia. Eine Webseite soll helfen, sowie freiwillige Mitglieder des Chaos Computer Clubs. In vielen Städten wird ab Januar jeden ersten Sonntag im Monat eine Beratung angeboten.
Der Umzug selber ist ja ein relativ einfacher Schritt. Neue App installieren, neuen Account anlegen, alten löschen. Aber man muss sich auch darin zurechtfinden. Man muss ja quasi sehen, wie finde ich denn meine alten Informationsquellen wieder? Wo finde ich meine Kontakte?
Hier auf dem Jahreskongress wird viel erklärt und gezeigt, manches auch ganz haptisch. Die Jüngsten versuchen sich beim Löten. Für die 16.000 Besucher gibt es zudem nachdenkliche Vorträge. Welche Probleme es mit sich bringen kann, wenn Konzerne im Ausland massenhaft Daten sammeln. Immer wieder im Fokus die US-Politik, wie sie versucht, Einfluss zu nehmen. Hier ein Essen im Weißen Haus. Mark Zuckerberg von Meta, Bill Gates von Microsoft. Donald Trump trifft die Tech-Elite.
Alles, was wir im Internet machen, hinterlässt Spuren. Und diese Spuren werden gesammelt und ausgewertet. Welche Mobiltelefon ich benutze, welchen Browser, welche App, wo ich bin, wie ich mich bewege, all das wird ausgelesen durch die Apps. In welchem Stockwerk ich bin, kann man anhand des Mobiltelefons stattfinden. Wir haben wirklich ein Überwachungsgerät, das wir ständig mit Daten füttern. Und Daten sind Macht.
Sie selbst findet, man kann auch oft einfach mal ohne Handy. Oder, so wie in dem Vortrag von Marc-Uwe Kling vorgeschlagen, einen ganz persönlichen digitalen Unabhängigkeitstag einlegen und am besten gemeinsam prüfen, welche Apps und Programme man wirklich braucht.
Dass Jugendliche, wenn sie erwachsen werden, aus ihrer Heimat wegziehen, das ist ja zunächst einmal nichts Ungewöhnliches, vor allem wenn sie woanders einen Job bekommen. Aber der Osten des Landes, der leidet extrem unter der Abwanderung. Seit 1991 sind fast 730.000 18- bis 30-Jährige von dort in die westdeutschen Bundesländer gezogen. Kann man die begeistern, wieder in ihre alte Heimat zurückzukehren? Und nicht nur zu Weihnachtsbesuch bei Verwandten und Freunden, sondern für immer? In Sachsen-Anhalt versucht man genau das Das Lockmittel heißt Zukunftsperspektive, und zwar für die ganze Familie. Tobias Zuttmann und Garip Hasu.
Andreas Albrecht ist neugierig. Auf dem Pendler- und Rückkehrertag in Hohenmölsen will er einen neuen Job finden, hier im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Vor 7 Jahren ist er mit seiner Frau aus Baden-Württemberg in ihre alte Heimat gezogen.
Meine Freunde in Baden-Württemberg waren natürlich alle, wie, was, wo, Sachsen-Anhalt, ja.
Seine Frau, Emily Petzold, hat ihn damals überzeugt. Sie kommt gebürtig aus Hohenmölsen, mit 18 zog sie nach Westdeutschland, der besseren Arbeitschancen wegen. Gemeinsam haben sie entschieden, den Stuttgarter Raum zu verlassen.
Du hattest alles vor der Tür, Bus, Bahn, alles. Aber die Mietpreise waren unglaublich. Ja. Da geht ein Gehalt nur für Mietkosten drauf. Und deswegen war das schon eine bessere Entscheidung, herzuziehen. Ja.
So richtig angekommen ist Albrecht aber noch nicht. Es fehlt der passende Job. Aktuell arbeitet der 45-Jährige in der Lebensmittelindustrie im Schichtbetrieb, will sich umorientieren.
Ein Umfeld, wo man gerne weiterarbeitet bis zur Rente, wäre halt schon schön zu finden. Ja. Genau. Und das, ich habe halt gedacht, ich informiere mich hier, was es in Hohenmölsen in Umgebung gibt.
Landrat Götz Ulrich betont, dass Personal dringend gesucht werde. Etwa in der Gastronomie, der Lebensmittelindustrie oder der Pflege werden Menschen gebraucht. Seit der Wiedervereinigung habe sein Landkreis 25% der Bevölkerung verloren.
Wir sind, man kann sagen, ausgeblutet in Richtung Bayern und Baden-Württemberg, weil es hier keine guten Arbeitsplätze gab. Und jetzt setzen wir darauf, dass wir die Menschen, die in der Weihnachtszeit zu uns kommen, als Rückkehrer gewinnen, weil sie jetzt ihre Familien besuchen.
Inzwischen ist nicht nur die Abwanderung von vielen Menschen aus der Region ein Problem, sondern auch die immer älter werdende Gesellschaft.
Wir werden in den nächsten 10 Jahren ein Drittel aller Arbeitsverhältnisse verlieren. Und das ist natürlich ein Trend, der uns sehr stark besorgt, weil das strukturelle Defizite mit sich bringt, die man nicht so einfach von heute auf morgen abfangen kann.
Auch bei der Maschinenbaufirma Akko gehen in den nächsten Jahren Angestellte in Rente.
Ich weiß nicht, sucht ihr aktuell Leute noch?
Ich hab einen Flyer mitgebracht. Also wir suchen aktuell im Bereich Schweißtechnik.
Für Andreas Albrecht eine andere Branche, aber ein interessantes Angebot.
Also ich würde definitiv mal Bewerbungsunterlagen mal zu euch schicken.
Gerne. Ja.
Andreas Albrecht ist mit dem Tag sehr zufrieden.
Gerade bei der Firma Akko persönliche E-Mail-Adresse bekommen, hat mich auch gefreut. Ja. Cool. Genau. Nee, sonst im Großen und Ganzen fand ich es sehr informativ, ja, auch zu wissen, was im Burgenlandkreis überhaupt möglich ist.
Den Schritt von Baden-Württemberg nach Sachsen-Anhalt in die Heimat seiner Frau bereut Andreas Albrecht nicht. Nun hofft er noch, dass es mit einem neuen Job klappt.
Wer ins kalte Wasser springt, taucht ins Meer der Möglichkeiten. Eine finnische Redewendung. Tiefsinnige und melancholisch angehauchte Sprichworte können sie bekanntlich, die Finnen. Europäische Kulturhauptstadt können sie demnächst aber auch. Oulu, die nördlichste Großstadt Europas, nur etwa 250 Kilometer vom Polarkreis entfernt, darf 2026 den Titel tragen. Und auch wenn Oulu bislang noch nicht für seinen Kulturreichtum bekannt war, kann sich das jetzt mit einem Schrei ändern. Christian Blenker.
Manchmal muss es einfach raus. Der Stress der vergangenen Woche, der Ärger im Job oder mit der Freundin. In diesem Chor wird nicht gesungen, sondern aus voller Kehle geschrien. Wir schreien nicht, anstatt zu singen. Wir schreien, anstatt zu schweigen. Zu singen stand eigentlich nie zur Debatte. Normalerweise sind diese Jungs hier ziemlich still, aber offenbar gibt es da etwas tief in ihnen, das raus muss. Gegründet hat sich der Chor der schreienden Männer bereits Ende der 80er. Seitdem haben sie es von ihrer Heimat Oulu weit gebracht. Konzerte in Hamburg oder Paris, in Rockclubs oder Opernhäusern. Ihr Repertoire, Nationalhymnen, aber auch Gesetzestexte. Alles wird geschrien. Es fühlt sich gut an, im ganzen Körper. Es macht mich glücklich. Es ist Kunst. Und es ist doch besser, als Leute im Supermarkt anzuschreien. Oder Passanten. Oulu hat vielleicht nicht jeder auf dem Zettel. Dabei hat die Stadt an der Westküste nicht nur schöne Natur zu bieten. Hier beherrschen sie die Kunst, mit Humor und Ironie auf sich selbst zu schauen. Jeden Sommer findet zum Beispiel die Luftgitarren-WM statt. Erwachsene Menschen lassen die Haare fliegen und spielen eine Gitarre, die es gar nicht gibt. Die Leute spielen so vertieft ihre Luftgitarre, es ist völlig albern. Und gleichzeitig haben sie so viel Spaß dabei. Die Finnen gelten als glücklich, aber wir müssen ehrlich sein, es gibt auch sie, den Club der Pessimisten. Eine Autostunde von Oulu entfernt macht sich die Künstlergruppe mit solchen Videos darüber lustig, dass ihr kleiner Ort Puolanka ausstirbt. Unsere Buslinie wurde eingestellt. Es lohnt sich nicht mehr zu warten. Sterbende Städte, das kennt jeder in Finnland. Vielleicht sind wir deshalb so erfolgreich mit unserem Programm. Im Januar geht es offiziell los. Dann folgen über 600 Kulturveranstaltungen in und um Oulu herum. Ihr Auftritt wird sicher einer der Höhepunkte. Auf jeden Fall wird er nicht zu überhören sein.
Jetzt noch eine verspätete Bescherung. Und was für eine. In New York gab's so viel Neuschnee wie seit Jahren nicht mehr. Aber der heftige Wintereinbruch hat auch deutlich weniger schöne Seiten. Im Nordosten der USA kam der Verkehr fast komplett zum Erliegen. Nichts ging mehr, tausende Flüge mussten gestrichen werden. Der Bundesstaat New York rief den Notstand aus. Und hierzulande machte uns Glatteis zu schaffen. Das führte vor allem im Osten und Norden zu zahlreichen Unfällen. Auf der spiegelglatten A25 zwischen Geesthacht und Hamburg kam es zu einem schweren Unfall mit 8 Verletzten. Rutschig und spiegelglatt haben wir gerade noch mal gesehen, Claudia. Kann uns das diese Nacht oder morgen früh auch wieder passieren?
Ja, Jesse, jetzt im Moment gerade und in den nächsten Stunden. Denn das ist ein ganz gemeines Wolkenband, was da gerade über uns zieht. Das hat sich heute aus Norden hereingeschoben. Und da sieht man das, dieses Wolkenband. Das kommt weiter nach Süden voran. Und man sieht nicht einmal auf dem Radar, dass da Regen rausfällt. Es ist nämlich so ein ganz feiner Sprüh- oder Nieselregen, der jetzt weiter nach Süden vorankommt. Und dieses Wolkenband wird quasi an den Mittelgebirgen ausgequetscht. Und wenn es gehoben wird, also wenn die Luft gehoben wird, dann fällt da so ein feiner Sprühregen raus. Das ist allerdings bei Temperaturen von unter 0 Grad direkt am Erdboden sehr, sehr gefährlich. Führt nämlich dazu, dass Straßen und auch Wege innerhalb kürzester Zeit spiegelglatt werden. Im Moment, man sieht es, über der Mitte verbreitet noch Temperaturen am Boden unter 0 Grad. Dieses Wolkenband zieht jetzt noch so ein bisschen weiter nach Süden, wird dann aber auf dem Weg Richtung Bayern und Baden-Württemberg zerfleddern. Das heißt, insbesondere über der Mitte und in den höheren Lagen, da besteht in den nächsten Stunden noch die Gefahr von vereinzelt, das passiert nur punktuell so ein bisschen Nieselregen, wirklich sehr gefährlicher Glätte. Wenn das Ganze dann durchgezogen ist, haben wir es morgen eher mit relativ ruhigem Wetter zu tun. Jetzt in der Nacht zieht eben dieses Wolkenband weiter nach Süden mit leichtem Sprühnieselregen, zum Teil auf gefrorenem Boden. Man sieht, morgen im Laufe des Tages fleddert das auseinander. Von Norden her lockert es mehr und mehr auf. Die Sonne ist häufig dabei. Dann allerdings kommen schon wieder dichte Wolkenfelder aus Norden. Und die bringen am Montag wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden sowohl im Norden als auch sich dann weiter nach Süden fortsetzend wieder örtlich gefrierenden Regen. Und das wird dann sogar noch ein bisschen mehr sein. Das schauen wir uns morgen mal genauer an. Da wird es nämlich in der Nacht sehr kalt. In der Nacht zu Montag -5 bis -10 Grad. Dementsprechend, wenn dieses Tief kommt mit Regen, kann es dann wirklich verbreiteter, sehr, sehr gefährlich glatt sein. In der Nacht jetzt Temperaturen meist -1 bis -9 Grad direkt am Alpenrand. Also in der nächsten Nacht die Temperaturen noch nicht ganz so niedrig. Morgen tagsüber dann Temperaturen Richtung Bayern im Minusbereich, nach Nordwesten hin 3 bis 7 Grad. Und danach halt am Montag Glättegefahr durch dieses Tiefdruckgebiet, was hereinzieht. Im Süden anfangs sehr sonnig, Dienstag wieder für die meisten sonnig. Also die nächsten Tage ist das Wetter nicht gerade sehr angenehm.
Nee, und wir merken uns, schön aufpassen, wenn wir rausgehen. Und zwar auch die nächsten Tage noch. Danke, Claudia. Genau. Wir haben für heute auserzählt. Hier folgt das Wort zum Sonntag mit einer frohen Botschaft. Die Weihnachtszeit ist nämlich noch lange nicht rum. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.